Herzlich willkommen zu Mareiles unregelmäßigen Taschenpodcast What's in Your Bag. Mein heutiger Gast ist Salome Baltüs.
Hallo.
Salome arbeitet als Prostituierte in Berlin. Sie hat, glaube ich, von der Presse den Namen verliehen bekommen, Deutschlands bekannteste Prostituierte, Salome, nennt man dich so?
Ja, also zumindest hat es die Süddeutsche gemacht und der Tagesspiegel hat es übernommen und dann ist das halt so.
Als ich Salome kennengelernt habe, wir haben uns schon mal kennengelernt und schon mal getroffen.
Aber nicht beruflich, sondern rein privat.
Rein privat, also du hast mich ein bisschen beraten, auch für ein anderes Projekt.
Und für ein Filmprojekt.
Für ein Filmprojekt, genau.
Nicht, dass die Leute jetzt was denken.
Ach, können sie ruhig, ist doch gut. Wie möchtest du eigentlich, dass dein Beruf bezeichnet wird? Was für eine Bezeichnung gefällt dir? Ich hatte Sexarbeiterin mitgebracht, weil ich dachte, das wäre respektvoll und angemessen.
Ist es auch und es ist auch richtig, wenn du es so nennst, auch in der Öffentlichkeit, bei Twitter tue ich das auch. Allerdings finde ich immer, dass dann der Eindruck entsteht, ich würde nicht zugeben wollen oder sagen wollen, dass ich Prostituierte bin. Aber ich halte mich da an den Wortlaut des Gesetzgebers und wenn der das Prostitution nennt, dann mache ich das auch. Ist ein bisschen absurd natürlich, denn eigentlich ist es ja ein passiver Begriff. Eigentlich müsste es ja sich Prostituierende heißen und nicht Prostituierte.
Ja.
Das wäre ja so, als wärst du ja Filmgedrehte oder so.
Ja, die Darstellerin, ich überlege gerade, weil
die Dargestellte
ja auch, genau.
Ja, wobei, das ist interessant, denn Prostituierte heißt ja eigentlich öffentlich ausgestellt, zur Schau gestellt. Insofern könnte man jede Schauspielerin auch so bezeichnen oder jeden Menschen in den Medien.
Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass es zwischen unserem Beruf durchaus Parallelen und Verwandtschaften gibt. Also mich hat auch der Beruf der Prostituierten immer außerordentlich interessiert, weil mich einfach außerordentlich interessiert, wie es ist, wenn man diesen Schritt geht, seinen Körper zu verkaufen. Ich denke, wir Schauspieler machen das auch. Du stöhnst und du willst das vielleicht anders sagen. Aber ich empfinde so, dass ich das auch tue, dass ich in gewisser Weise oder bis zu einem recht weitgehenden Grad meinen Körper, meine Gefühle verkaufe oder darbiete und als Projektionsfläche vermarkte. Ne?
Ich verkaufe eine Dienstleistung. Das ist nicht das Ding, mit dem ich die Dienstleistung ausübe. Es ist ein weiblicher Archetyp, Hure. Es ist klar, dass es interessant ist, wobei ich denke manchmal, dass das jetzt so interessant, dass es ein so nachhaltiges Interesse jetzt daran besteht, was ich beruflich mache. Es gibt so viele spannende Berufe.
Darum geht es ja auch in meinem Podcast, dass Frauen mit unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Berufen ihre Taschen für uns öffnen. Weil die Idee hinter meinem Format ist, dass jede Frau doch was ganz Besonderes in ihrer Tasche hat, Geheimnisse, vielleicht auch Tricks, die sie uns mitteilen will. Und ich glaube, wenn wir das teilen, wenn wir teilen, was wir in unseren Taschen mit uns herumtragen, dass wir uns dann gegenseitig emanzipieren. Und neben uns liegt jetzt schon eine wunderbare, große, schwarze, knautschige Miu Miu Lacktasche.
Lackleder.
Lackledertasche mit einem goldenen Vorhängeschloss verziert. Und Salome, möchtest du schon mal reingreifen in dein Täschchen und ein erstes Geheimnis für unsere Zuhörer preisgeben?
Ja. Ich knister ein bisschen, damit man hört, wie die Tasche aussieht. Das Erste, was ich natürlich hier in der Hand habe, ist, in diesen Zeiten, was ich als Letztes reingeworfen habe, eine Maske. In diesem Fall eine, die ich kochen kann. Und dann muss ich sagen, meine Handtasche ist auch meine Ficktasche. Da sie Dinge enthält, die ich nur dann, zum Beispiel diesen goldenen Beutel, hier, das ist ein Beutel, da kannst du gleich mal reinschauen, was da drin ist, den habe ich extra so, dass ich den immer dann in diese Tasche reinschmeißen kann, wenn ich ein Date habe. Der ist schon ein bisschen älter, macht den Job hier auch schon seit vielen Jahren.
Okay, ich
habe jetzt sehr, sehr wichtig.
Ein kleines silbernes Kosmetiktäschchen in der Hand. Ja, das denke ich mir, dass das wirklich sehr wichtig ist, denn es sind jede Menge Kondome darin.
Genug für eine Massenorgie.
Ja.
Und Gleitgel, wichtig, auf Wasserbasis, denn ansonsten wird die Oberfläche von Kondomen porös.
Ist von Ritex und du kannst es empfehlen.
Veganes Bio-Gleitgel, ja, kann ich sehr empfehlen. Ich empfehle auch von Ritex generell die rosafarbenen Kondome. Die sind auch ziemlich flexibel und feucht und sie sind rosa, was den Vorteil hat, dass wenn man ein bisschen blutet, dass man es nicht so gleich so sieht. Dann empfehle ich des Weiteren die blauen von Ritex extra dünn, auch sehr gut. Und man muss immer gucken, wenn man Kondome kauft, ich meine, man erkennt ja auch in der Rossmann- oder DM-Kasse die Sexarbeiterin daran, dass sie halt Kondome in verschiedenen Größen kauft. Die steht auf an der Seite von den Papierverpackungen von den Kondomen an der Seite. Das sind nämlich verschieden. Es gibt welche, da steht drauf XXL. Aber wenn man dann schaut, sind sie eigentlich kleiner als zum Beispiel die XL von Durex. Sind viel kleiner im Umfang als die von Ritex extra feucht. Das heißt, es ist super, wenn man jemand überzeugen will davon, dass er einen großen Schwanz hat, kauft man die, wo XXL draufsteht. Man weiß aber, die sind nicht so groß, es rutscht nicht ab. Ja, und sie halten dann gut. Und es ist auch total angenehm, damit zu vögeln. Abgesehen davon, dass es für Frauen sowieso einfach ein riesen Sicherheitsrisiko ist, keins zu nehmen. Nicht nur wegen Schwangerschaft, sondern wegen den meisten sexuellen Infektionskrankheiten werden wirklich durch die Penetration anal oder vaginal übertragen, einfach wegen der Enge. Viel weniger als übers Küssen, bei weitem weniger. Und beim Küssen hilft es auch, ein Schluck Cremant zwischendurch zu trinken, damit man den Mund ausspült und dann ist das auch gut.
Oder das heißt, das Klischee, dass Prostituierte nicht küssen, ist das wahr?
Keine Ahnung. Also ich habe immer geküsst, weil ich kann auf mich gar nicht entfalten und Spaß haben im Bett, wenn ich da nicht küsse. Vielleicht küsse ich nicht jeden, aber Menschen, die ich nicht küssen würde, mit denen würde ich vielleicht auch nicht schlafen. Und also küssen ist doch so schön. So, was ist denn hier in dem Säckchen? Du kannst ja mal Sachen rausziehen und dann sage ich dir, was
mal.
Es ist.
Hier sieht es interessant aus und leuchtet golden. Da ziehe ich mal dran.
Da, das ist was für außergewöhnliche Ereignisse.
Okay, ich nehme an, dass das Arbeitsbekleidung ist.
Das ist ein Badeanzug.
Ein schöner goldener Badeanzug.
Ja, wenn jemand in den Pool gehen möchte. Ich hatte allerdings auch mal schon jemanden, der wollte, dass ich einen Badeanzug mitbringe, um dann nicht mit mir in den Pool zu gehen, sondern der hatte einfach einen Schwimmschülerinnen-Fetisch.
Okay.
Das war sehr merkwürdig.
Okay. Musstest du dann schwimmen und er hat dir Unterricht gegeben?
Nein, ich habe den Badeanzug dann ziemlich bald wieder ausgezogen, weil es mir unangenehm war. Aber es war irgendwie für ihn wichtig, das mal so zu sehen und dann so eine Hand in so einen Badeanzug reinzustecken. Offenbar hat ihn das jahrelang gequält, dass er das nicht machen konnte.
Ah, ich glaube, so Schwimmfantasien haben aber viele Männer. Ja, da gibt es einige wo Filme,
so,
oder?
Da, ich weiß nicht, wenn da so Frau so dünn bekleidet mit dem Badeanzug und man möchte, wenn man dann irgendwann denkt, da könnte man nur die Hand drunter stecken und dann würde es schon spüren und das aber nicht zu dürfen. Tja, und auf diese Weise kann man das sozial verträglich ausleben.
Wunderbar. Wie gehst du denn allgemein mit Fetischen um, mit ungewöhnlichen Leidenschaften oder mit Bildern?
Ach, das erfüllt mich mit großer Neugier und großer Empathie, weil viele Menschen haben das, also ganz wenige Menschen sind so stumpf, triebhaft, dass sie einfach nur abspritzen wollen und das ja einfach nur so eine Art Sport- oder Wellnessveranstaltung ist. Die meisten haben irgendwelche Fantasien, und ich ja auch. Und ich tausche mich darüber total gern aus. Auch in dem Wissen, dass ich vielleicht die Einzige bin, mit der sie so frei darüber sprechen können, weil ich niemanden aus ihrem Umfeld kenne. Wem soll man sowas erzählen sonst? Also entweder der ganz, ganz vertrauten, geliebten Person, aber gerade da haben Menschen oft Angst.
Ihre Fantasien mitzuteilen?
Ja, wenn sie es dann einmal gesagt haben, kann man es ja nicht zurückholen. Und wenn es diejenige dann abstößt oder denjenigen, dann ist es passiert. Ja.
Und guckst du da in viele Abgründe oder sind das überraschende Dinge, die du dir nie hättest vorstellen können? Oder hast du da also, gewisse Muster auch schon erkennen können?
Also es ist ja erstaunlich, dass es immer, siehe YouPorn oder an Pornokanälen, dass es auch immer ziemlich klassische Fantasien gibt.
Ja, oder auch sehr gewöhnlich, eigentlich immer dieselben, was mich immer erstaunt. Oder?
Also sie hängen, also der Abgrund ist dann eher, woher kommt das? Warum haben zum Beispiel gerade Frauen, ich habe auch weibliche Kunden, ausgeprägte Gewaltfantasien,
okay,
wo sie keine Gewalt erleben wollen? Und woher kommt das? Oder warum haben Männer oft die Fantasie von zwei Frauen? Oder die Fantasie selbst, erniedrigt zu werden? Oder woher kommt das, dass man gerade das Wesen fetischisiert, was am allermeisten tabu ist, nämlich das Kind? Obwohl diese Menschen garantiert nicht alle Pädophile sind, weil dann hätten wir wahrscheinlich, dann wären 9 von 10 meiner Kunden pädophil. Und das glaube ich nun wirklich nicht. Also dann hätte ich in meinem Leben wahrscheinlich mehrere hundert Pädophile kennengelernt und daran glaube ich einfach nicht.
Ist es eher so die Jungfrau, das Zarte, ne, die Unberührte, ist es das?
Nein, es kann auch was Verdorbenes haben. Ich, ehrlich gesagt, da würde ich da mit der Antwort zögern, weil so genau weiß ich es nicht. Natürlich gibt es da gewisse Muster der Natur, warum kriegen Frauen denn ihre Periode so wahnsinnig, also für unsere Verhältnisse früh. Früher war das eben das Zeitalter, wo die Fruchtbarkeit einsetzte und die Kindheit ist ja auch erst spät entdeckt, wenn nicht sogar erfunden worden, aber ich glaube eher entdeckt, ich glaube an die Kindheit und ich glaube auch daran, dass man Kinder schützen muss vor den Fantasien von Erwachsenen und ich glaube auch, dass sie ihre eigene Sexualität haben. Nein, ich denke ja, es ist eine Form von Identifizierung, die Männer waren ja auch mal Kinder und es ist so eine Sehnsucht nach dieser Welt, die einem verschlossen ist, in der man dazugehören möchte wieder.
Das Unschuldige oder was
meinst du? Ja, die eigene Kindheit, die man
zurückholen Also die Männer möchte. Wollen selber Kind sein? Dann ja. Müssen sie ja, okay.
Oder sich damit verbinden irgendwie. Also ich glaube, das hat mehrere Ebenen und Gründe und vielleicht auch für jeden anders. Ich merke einfach nur, dass es sehr, sehr garantiert funktioniert.
Okay, und du erlebst auch bei Frauen Gewaltfantasien, das finde ich ja auch, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Also.
Wiederum bei lesbischen Kundinnen verlagert sich da Fantasie und ausgelebte Fantasie auch. Eine Prostituierte zu treffen ist ja eine Fantasie, eine erotische schon an sich. Nur mir reicht das oft nicht, weil für mich ist es ja Alltag. Da bringe ich dann meine eigenen Fantasien noch mit rein. Aber zurück zu meiner Handtasche und den vielen Dingen darin. Ich kann ja mal weitermachen. Dann
wissen, bitte. Wie
ich halt, ja. Was ich immer dabei habe und immer ins Bad räume, ist natürlich Deo, was zum Frischmachen, Kosmetik und ganz, ganz wichtig, eine Waschlotion für den Intimbereich, die hält, was sie verspricht. Hier habe ich was von Zagella. Da mache ich auch gerne Werbung dafür, weil das gibt es nur in der Apotheke und das ist wirklich, wirklich gut. Auf gar keinen Fall würde ich Duschgel oder Seife benutzen.
Hast du auch Kleidung, die du trägst, wenn du arbeitest, die du unterscheidest von deiner privaten? Vermutlich.
Ich glaube, man erkennt Sexarbeiter heute daran, dass sie im Alltag total casual angezogen sind. Und ich habe eigentlich wenig dazwischen. Ich habe meine eleganten Date-Outfits, die ich gern trage. Und dann habe ich so 1-2 seriöse Teile. Und ansonsten habe ich sehr viele, sehr weite Strickkleider und so Jogginganzüge, wo ich mich einfach, ja, so... Also ich muss mir ja nicht jeden Tag überlegen, was ich im Büro anziehe.
Nee, es ist auch manchmal, finde ich, also das kenne ich jetzt, wenn ich gespielt habe, dann finde ich es unglaublich, ich liebe es, ungeschminkt zu sein. Mhm. Also ganz komplett
genau.
Ungeschminkt.
Genau, mit Parker und Boots und Rollkragenpullover. Bei mir in Neukölln kann man ja auch sowieso so rumlaufen. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. Ich habe mal gehört, in anderen Städten muss man sich immer irgendwie schick machen. Aber in Berlin ist es ja echt so, der Kontrast zwischen am Nachmittag noch mit... Irgendwie Doc Martens Stiefeln und einem kaputten Parker irgendwie und einkaufen gewesen und dann eine halbe Stunde später oder Stunde später in High Heels und Pelzmantel ins Taxi, so, ja.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich finde das ganz, immer ganz interessant, weil ich fühle mich dann irgendwie auch wie ein unbeschriebenes Blatt, auf das man wieder schreiben kann.
Es ist auch
und ich brauche das wirklich.
Es ist eine Verkleidung auch, ja. Es ist wirklich wie die ganze Vorbereitung. Guck mal, hier habe ich zum Beispiel auch ganz wichtig Ersatzstrümpfe und Strumpfhosen und Wäsche zum Wechseln, weil manchmal geht ja auch irgendwie was daneben oder man zerreißt einen Strumpf oder so. Deswegen habe ich immer ausreichend.
Salome hat das hier ganz wunderbar in so ein durchsichtiges Organza-Säckchen.
Ich weiß nicht warum, in meiner Wohnung gehen mir nie die Organza-Säckchen aus. Ich habe so viele davon. So, dann greif noch mal rein. Ich glaube, es wird lustig.
Ich habe was Aufregendes, was in einem roten Samtsäckchen weihnachtlich aussehend.
Vielleicht ist es für die eine oder andere oder den einen oder anderen ja auch ein Weihnachtsgeschenk.
Ich öffne das mal.
Soll ich dir helfen? Ich helfe dir. Es ist, wäre aufzumachen.
Ist gut verknotet.
Ja, weil das, was drin ist, ist zerbrechlich.
Mit mehreren Fäden.
Es ist auch relativ neu, also noch nie benutzt worden, mach dir keine Sorgen.
Okay. Das habe ich natürlich ein bisschen vermutet.
Okay, jetzt wollen die Leute natürlich eine Kamera haben. Das ist ein sehr schöner schwarzer Onyx-Dildo für vorne und für hinten von der Berliner Minilabel Liebelei. Also sie schwört darauf die heilende Wirkung des Steins. Ich fand einfach, es sieht unglaublich gut aus, dieser glatte schwarze Stein und es ist schön schwer. Ja. Und dieses Gewicht ist gut.
Also ich halte hier in meinen Händen, damit ihr euch das vorstellen könnt, einen geschwungenen, schlanken, also ich finde ihn recht schlanken Dildo.
Ich finde schon, na gut, findest du, ich finde, der ist ganz, ganz passabel.
Ja, er hat eine glatte Seite und er hat eine
mit so drei Kugeln.
Genau, eine kugelige Seite.
Und hinten.
Er sieht ein bisschen aus wie ein Gegenstand aus einem Harry Potter Film, weil er so schwarz ist und ein bisschen durch, man kann so fast reingucken.
Ja, stimmt, es sieht aus wie so ein Drachen auch. Er ist nämlich schön geneigt. Ihr könnt euch einfach auf der Homepage von Liebelei da die Sachen angucken. Ihr könnt ja dann erraten, welcher es ist.
Ja.
Ist eine kleine, feine Selektion.
Benutzt du sowas oft? Wird sowas gewünscht? Ist das beliebt?
Es ist jedenfalls immer schön, es rauszuholen, wenn man da was zu spielen hat. Auch bei Männern. Die haben allerdings oft ein bisschen Angst und Panik, penetriert zu werden. Für einige ist das dann aber eine große Offenbarung.
Ja. Also ich verlinke auch das auf der Homepage.
Dann habe ich natürlich immer dabei ein Seil. Ein kurzes Seil in dem Fall. Das ist auch so glatt, dass man es leicht selbst lösen kann. Das ist mehr so symbolisch. Denn auch das ein ganz beliebter Fetisch, die Kontrolle aufgeben. Oder wenn ich so tue, als würde ich sie abgeben, ich gebe es natürlich nie wirklich ab. Also da müsste ich jedem schon, es gibt Leute, die ich sehr vertraue, die ich seit Jahren treffe, da würde ich das tun. Aber ich kann keiner Frau empfehlen, sich so fesseln zu lassen, dass sie sich nicht wieder befreien kann.
Nee, um Gottes Willen.
Denn zum Beispiel, der Mann kann ja auch einen Herzinfarkt bekommen und was dann? Ja, dann ist man mit Kabelbindern irgendwo an einem Bettgestell befestigt und kann ihm nicht mal helfen. Das ist ja...
Interessiert mich aber, weil das natürlich ein ganz, ganz großes Thema ist, Macht, Sex und Macht.
Ja,
ich finde... Du hast schon die Peitsche in der Hand, also ja, das ist auf dem richtigen...
Das ist von Lilo... Ja, also das Machtgefälle ist etwas, was einfach erotisch ist. Natürlich nur unter der Voraussetzung der Augenhöhe als Rahmen. Eröffnet sich eben ein Raum für wirklich lustvollen Austausch von Power Exchange. Aber diese Peitsche hier, die hat so ganz weiche Nappa-Lederfedern, Striemen, die tut nicht wirklich weh. Also da kann man echt, aber ich habe nicht umsonst so eine, weil die... Also da kann nichts passieren. Ganz im Gegensatz zu... Das ist schon ein bisschen intensiver.
Okay, das ist eine kleine Patsche.
Das ist so eine kleine Gerte mit vorne einem kleinen, breiteren Ding. Das macht schöne Geräusche. Und auch das Geräusch ist schon stimulierend. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel Vorspiel macht, weil ansonsten ist dann alles immer schnell vorbei. Zumindest bei Männern muss man dann wieder von vorne anfangen.
Würdest du sagen, wie viel, könntest du das festlegen, wie viele Männer im Gegensatz zu wie vielen Frauen sich auf solche Machtspiele oder so auch etwas gewaltvolle Spiele?
Ach, gar nicht so sehr viele. Also ich glaube, bei Frauen sind es weit mehr. Bei Frauen fasziniert das offenbar. Also Mainstream.
Macht ausüben oder unterworfen?
Unterworfen werden. Das ist fast. Ich glaube, es hängt ein bisschen mit diesem Guilty-Pleasure-Ding zusammen, dass Frauen, wenn sie sich einer natürlich nicht gefährlichen und nicht wirklich schmerzhaft Gewalt ausliefern, sich nicht schuldig fühlen müssen für ihre Lust, weil sie dann die Kontrolle und die Verantwortung abgeben und sagen, ich bin ja trotzdem ein unschuldiges, gutes Mädchen, es passiert mir ja hier, ich mache das ja gar nicht. Das führt dann zu so einer interessanten Kettenreaktion im Kopf. Ich habe auch gemerkt, je konservativer Frauen erzogen sind, umso mehr mögen sie diese Art ausüben, sich da reinfallen zu lassen in Gewalt. Und andersrum auch, genau dieselben Typen von sehr katholischen Mädchen mögen es dann wiederum auch mal den Spieß umzudrehen und sich mal abzureagieren. Also ich merke das oft, wenn ich Duos habe mit Männern, die ihre Frau mitbringen, ihre Partnerin. Und ganz oft, also fast jedes zweite Duo-Date wird abgesagt, weil da irgendeine Krise passiert oder die sich doch nicht trauen. Oder ich weiß es oft nicht so genau, aber die Absagequote ist sehr hoch.
Und vermutlich, vielleicht freut sich ein Teil der Beziehung zu stark drauf, weiß ich nicht.
Ja, ja, genau, da kann man ganz viel falsch machen. Und dann ist immer die Frage als erstes, wessen Idee war es denn? Wenn es seine Idee war, ganz heikel, muss ich sehr aufpassen. Und wenn es ihre Idee war, weiß ich nicht, okay, warum? Will sie es wirklich? Hat sie wirklich diese Neigung? Will sie was ausprobieren? Geht es um ihre eigene Lust? Ist es ganz hedonistisch? Oder macht sie es vielleicht, weil sie ihm was beweisen will? Oder sich? Oder weil sie Angst hat, er macht das sonst ohne sie? Oder weil er sie dazu nötigt? Es gibt ganz verschiedene, auch toxische Beziehungen. Wie dem auch sei, die Lösung ist immer... Nur folgende, ich kümmere mich zu 80% um die Frau, zu 20% um mich. Der Mann, der hat schon genug Spaß, wenn er einfach so zuschauen kann und sieht, wie sich so zwei Tittenpaare aneinander reiben und so die verschiedenen Körper sieht, riecht. Das ist schon genug. Er soll sich auf den Sessel setzen und mich machen lassen. Und zwar werde ich dann meistens mit der Frau sehr schnell eine Komplizenschaft eingehen. Ich werde ein bisschen über den Mann lästern. Ich werde mit ihr Vertrauen aufbauen. Und dann werde ich mich mit ihr kurz austauschen, wie wir es machen. Und wenn ich merke, dass sie nicht dagegen ist, dann werde ich sie wahrscheinlich erstmal fixieren, ihr die Augen verbinden, damit sie loslässt und dafür sorgen, dass sie einen richtig guten Orgasmus hat. Mit verschiedenen Werkzeugen. So einen, wie sie noch nicht bei ihrem Mann hatte, außer wenn der Dächterprofi ist. Und meistens merke ich dann auch zum Beispiel, ob das vielleicht gar nicht die Ehefrau ist oder die Partnerin, sondern eigentlich eine Kollegin, die nur so tut. Weil ich merke es daran, wie sie sich bewegt und wie sie sich verhält, wenn ich dann weiß, oh, komm, Kollegin, ich weiß Bescheid, wir können weiterspielen, dann können wir uns um ihn kümmern. Aber das passiert auch manchmal, dass Männer eine Kollegin buchen und sagen, tu so, als wärst du meine Frau.
Verrückt, okay.
Ja, das kommt alles vor. Und dann, wenn sie dann so eine Gelöstheit eintritt, dann wird es gut. Aber es ist so wichtig, dass man diese Schwelle überwindet. Völlig anders sind hingegen Dates mit einzelnen Frauen. Richtige Lesben wollen doch keine Dildos. Die brauchen das nicht, also die Pussy ist für Lesben nicht dafür da, damit da irgendwas reingesteckt wird. Das ist kein Etui, es ist keine Tasche, wo ich dazu kommen möchte, dass eigentlich jede Handtasche ein Accessoire, das meistens nur Frauen haben, eigentlich eine Vagina-Metapher ist, wo Dinge reingesteckt werden, die Geheimnisse birgt. Männer haben sowas nicht.
Ja, danke für dieses wunderbare Bild. Das ist, kommt mir natürlich sehr entgegen, weil...
Noch eine Sache, ein letzter Gegenstand.
Ein schwarze Fiole.
Da werde ich immer am Flughafen kontrolliert, weil die nicht wissen, was das ist.
Und was ist es?
Ein Parfum? Es ist einfach ein Parfum von Serge Lutens.
Oh Gott,
ich sprühe es immer in meine Tasche rein. Das ist mein Taschenparfum.
Ach,
und das wohnt da auch drin, wenn es nicht meine Ficktasche, sondern meine normale Alltagstasche ist. Genauso wie die Maske und mein Beutelchen, wo ich mein Handy mit dem Ladekabel und den Kopfhörern habe, das ich hier habe. Ich habe mein Handy gerne im Stoffbeutel, den ich immer waschen kann. Und wo ich dann auch diese ganzen Kabel da immer dabei habe.
Handy soll man ja im Moment auch dauernd desinfizieren, mache ich übrigens auch.
Mache ich auch ständig.
Hast du eine
Frage? Also hast du das früher nicht gemacht? Ich mache das sowieso immer.
Nee, ich habe tatsächlich...
Ich desinfiziere alle meine Gegenstände regelmäßig, was sicher mal mit meinem Job zu tun hat. Ich möchte einfach nicht die ganze DNA der Welt in meiner Einzimmerwohnung in Neukölln haben. Und darum versuche ich einfach, diese Sachen möglichst schon... Also auf dem Weg zu meiner Wohnung zu reduzieren.
Ja, das ist einem jetzt erst so bewusst geworden, finde ich, durch dieses sehr seltsame Wort Herdenimmunität, dass da so ein Virus ist, der uns alle als Herde, der uns zu einer Herde macht. Und wie viel Kontakt wir auch miteinander haben
und
über
diese
Gegenstände.
Und es ist auch so, dass in Frauenhandtaschen man ganz, ganz, ganz viele Keime immer findet. Deswegen ist es so wichtig, dass man die Taschen regelmäßig die Krümel rausschüttelt. Und wenn man sie nicht waschen kann, wie in dem Fall von einer Ledertasche, dann sprühe ich eben Desinfektionsmittel oder genauso gut Parfum rein. Es ist ja nicht nur alkoholisch, sondern die Duftstoffe, die ätherischen Öle, wenn es ein gutes Parfum ist, wirken ja auch antibakteriell.
Also ein Taschenparfum empfehlen wir.
Antifungal, antiviral, anti.
Anti.
Jetzt kann ich aufgefallen, was in meiner Tasche nicht ist.
Okay, du hast keinen Schlüssel aus deiner Tasche.
Und doch, der Schlüssel, der ist hier vorne, damit er nicht rausfällt. Genau, das ist mein Schlüsselbund. Aber was wirklich nicht drin ist, ist das Portemonnaie. Das liegt daran, dass ich in meiner Ficktasche mein Portemonnaie nicht habe. Ich bezahle entweder das Taxi mit der App, mit meinem Handy. Und das Geld, was ich bekomme von meinen Kunden, das tue ich in dieses samtene Cartier-Beutelchen, da war nie Schmuck drin, aber mir hat mal irgendjemand das Geld in einem Cartier-Beutel gegeben und deswegen habe ich den in Ehren, halte ihn, weil ich möchte mein Ausweis und mein ganzes personenbezogenes Zeug nicht in der Tasche haben und noch nicht mal den Ausweis, den ich eigentlich immer dabei haben müsste, wenn ich arbeite, den sogenannten Hurenausweis, die Registrierungskarte nach dem Prostituierten-Schutzgesetz, was daran liegt, dass ich die nicht besitze. Ich bin nicht registriert. Ich bin gegen diese Registrierungspflicht. Ich halte sie für verfassungswidrig. Und sollte mich jemals jemand kontrollieren, dann werde ich versuchen, eine Klage anzustrengen, um einen Präzedenzfall zu schaffen. Denn unsere erste Verfassungsbeschwerde dagegen vom Berufsverband für Sexarbeit ist an Formalitäten gescheitert. Allerdings sehe ich es nicht kommen, dass ich als Frau, die ein Restaurant oder ein Fünf-Sterne-Hotel mit einem Mann betritt, dort gefragt werde, entschuldigen Sie bitte, sind Sie zufällig Prostituierte? Das sehe ich nicht kommen. Also auch da bin ich wieder privilegiert, verglichen mit meinen Kolleginnen in den Bordellen und Studios.
Könntest du prozentual sagen, wirst du mehr von Männern gebucht? Oder?
Ja, schon 70% schon, Männer.
Ne? Ja, das finde ich eben...
Aber was heißt, es sind ja alle sehr verschieden. Es gibt so den dominanten Typen, der einfach so random Sex haben will. Dann gibt es den intellektuellen, perversen, schüchternen, der Fantasie und Einfühlungsvermögen braucht. Dann gibt es den einsamen und dann gibt es den Familienvater, der unzufrieden mit seiner Ehe, nicht weiß, was er mit seiner Frau machen soll. Es gibt so verschiedene Typen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Also ich hatte auch schon mal eine weibliche Kundin, die nicht lesbisch ist, aber die einfach mal was ausprobieren wollte.
Also ich als Mareile, ich mache mal ein kleines Schlusswort, denn ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ich würde mir wünschen oder ich habe diese Vision, dass es für Frauen ebenso selbstverständlich wie für Männer wird, eigentlich die Arbeit von Prostituierten in Anspruch zu nehmen. Das wäre eine meiner kleinen Utopien, weil also ich finde es eine total logische Dienstleistung.
Es ist für jeden was dabei. Es ist eine wunderbar, sehr breit gefächertes.
Warum sollte man das nicht als Geschäft abwickeln können und machen können, dass man sich, das ist eine ganz klare Verabredung und eine wunderbare Sache. Und ich finde es so schade, dass ich immer den Eindruck habe, für mich als Frau wäre das immer noch so ein unwahnsinniger Schritt zu sagen, und jetzt habe ich Lust, mir eine Prostituierte zu buchen.
Ja, nicht nur für Sex, auch einfach, wenn man allein in einer fremden Stadt ist und irgendwie nicht den Abend vor dem Fernseher im Hotelzimmer verbringen will, sondern einfach jemanden kennenlernen will und dann mit dem auch noch, wo man weiß, die ist glücklich mit ihrem Job, die wird fair bezahlt von
Natürlich,
mir.
Natürlich, das wäre immer Voraussetzung. Ich würde jetzt auch, also ich selber habe es noch nie gemacht und ich für mich so eine Challenge, dass ich denke, ich finde, ich sollte das mal versuchen. Ich sollte mich da mal total herausfordern und das...
Mach es unbedingt, Mareile. Genau. Denn weißt du, es gibt, also ich weiß auf jeden Fall von allen Kollegen, die ich kenne, die freuen uns unglaublich jedes Date. Wir sind neugierig auf unsere Kunden. Es macht uns selbst Spaß und es ist so ein Glück, dafür bezahlt zu werden. Also niemand muss Scham oder Schuldgefühle haben, wenn er sich Sex kauft. Er kann sicher sein, er macht da einen Menschen an dem Ort, wo er das macht, sehr glücklich und verschafft ihm ein Auskommen und lässt ihn sein, wie er ist.
Was kannst du mir empfehlen? Was muss ich beachten, um eine gute Prostituierte zu buchen?
Ja, wichtig ist halt, man sollte erst mal schauen, hat die Seite ein Impressum? Und ist das Impressum auch vollständig? Steht da denn zum Beispiel auch ein richtiger Name drin und ist die Adresse auch in Deutschland und nicht irgendwo in einem Briefkastenfirma in irgendwo in Malaga oder so? Wie sind die Texte auf der Seite? Sind die liebevoll geschrieben? Hat man den Eindruck, wenn man das liest, dass es nicht nur billig und schnell? Wie viel Aufwand ist betrieben worden? Weil wenn jemand viel Aufwand betreibt, um eine schöne Website zu haben, dann will er damit auch nicht nur schnell und unproblematisch Geld verdienen, sondern dann hat er eine gewisse Ambition. Man kann natürlich das anhand der Website auch nicht hundertprozentig feststellen. Wichtig ist auch darauf zu achten, wenn die oder derjenige, es gibt ja auch männliche Escorts, dann kommt. Wie ist der Eindruck? Also ist der offen, kommunikativ und selbstbewusst, derjenige Mensch? Und habt ihr den Eindruck, dass die auch frei ist, Nein zu sagen? Oder ist es ein verschüchtertes Wesen, die sich nicht traut, was zu sagen?
Und wie, wenn ich jetzt mal ganz naiv, was muss ich googeln? Wo rufe ich an? Wer kriegt das Geld? Worauf muss ich da achten?
Naja, also das Geld sollte natürlich im Idealfall, also die Dienstleisterin selbst bekommen, die dann ihre Provision an die Agentur zahlt. Das ist in Deutschland so, Sexarbeit ist prinzipiell weisungsfrei. Das heißt, es gibt keine Angestellten in dem Bereich. Alle sind selbstständig und eigentlich sind die Agenturen die Dienstleister der Frauen. Also wenn eine Agentur zum Beispiel ihnen schon garantiert, ja, die Frau macht das und das oder der Mann macht das und das, ist es ein Alarmsignal, weil das dürfen die gar nicht. Was genau beim Date passiert, kann ausschließlich in einem mündlichen Vertrag direkt im Gespräch mit derjenigen Sexdienstleisterin geklärt werden. Also eigentlich erst spontan. Und wenn dann schon irgendwie draufsteht, Services, die derjenige anbietet und das ist eine Liste von irgendwelchen Praktiken, Finger weg, weil hier wird offenbar das bürgerliche Gesetzbuch nicht beachtet.
Du selber hast auch eine Agentur?
Ich habe eine Website, ist keine Agentur, ich nehme keine Provision, wir sind ein Club.
Ah, okay.
Ich verliere kein Geld verdienen damit, wenn andere Leute ficken, das finde ich irgendwie unlauter. Gut, Arbeitsplätze müssen ja auch irgendwie bezahlbar gemacht werden. Ich kann mir das halt leisten, weil ich ja selber da arbeite. Aber ich habe keine Lust, meine Kolleginnen zu überwachen. Deswegen, also ich will lieber Kolleginnen haben als so dieses ganze Agenturgeschäft, wo dann die Bookerin kommuniziert. Ich habe eine Website, wo man die Frauen direkt anschreiben kann. Also die haben alle ihre Kontaktformulare und die kriegen die E-Mails direkt. Ich würde empfehlen, sich, wenn es irgendwie geht, an Independent Escorts zu wenden, die ihre eigenen Chefinnen sind. Bei Agenturen wüsste ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, welche ich empfehlen würde. Ich habe von allen schon mal irgendwelche Sachen gehört, dass zum Beispiel Frauen, die sagen, sie können nicht an dem Abend, weil sie haben sich erkältet, dass die dann genötigt werden, dann trotzdem die Provisionen aufzubringen. Unfassbar. Also ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich habe auch keine Lust auf Stress in der Branche. Die mögen, die hassen mich eh alle.
Und ich denke, man kann ja immer, wenn man merkt in dem Date, das läuft nicht so oder ich habe doch das Gefühl, diese Person muss Widerwillen überwinden oder es ist doch nicht, dann kann man das ja abbrechen.
Natürlich.
Aber ich wünsche mir das für uns Frauen, dass wir auch da mutiger werden und dass wir diesen Beruf, dass wir ihn ein bisschen entglorifizieren, dass wir ihn sachlicher sehen und dass wir aber die wahnsinnige Potenz auch sehen, die in diesem ganz alten, einem der ältesten und aufregenden Beruf versteckt ist.
Schlimmstenfalls könnte einfach eine Massage dann draus machen. Wenn das alles nichts ist, dann wird eben massiert.
Ich finde das aufregend und gut. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deine Tasche hier geöffnet hast in meinem Hotel. In dem Hotelzimmer meiner Schwester sitzen wir hier und trinken einen kleinen Cremant. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Muss ich alles wieder... Einsammeln. Nicht, dass ich was vergesse. Ich vergesse immer die Hälfte von meinen Zeugen.
Ich helfe dir beim Einpacken. Genau, wir sagen tschüss und freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ciao.